Komm, Heiliger Geist, gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an. Amen. Liebe Geschwister, was für ein gewaltiges Gebet des Apostels Paulus. Es hat mich in der Tiefe meines Herzens berührt und angesprochen. Aus der Fülle dieses Reichtums kann ich nur ein paar klitzekleine Mosaiksteinchen herausgreifen, die mir ganz besonders aufgeleuchtet sind. Und zunächst einmal schaue ich weniger auf das, was Paulus für die Epheser erbittet, sondern vielmehr darauf, von wem Paulus all diese Fülle erwartet. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nach dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde genannt wird. Das ist die Schlachterübersetzung. Oder noch vertrauter ist mir die alte Lutherübersetzung: Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt. Paulus bittet den Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Vaterschaft ihren Namen hat, ihr Wesen. Wir alle haben eine Vorstellung von Vaterschaft. Unser Bild von Vaterschaft speist sich aus ganz verschiedenen Quellen. Mein Bild von Vaterschaft setzt sich zusammen aus den Erfahrungen, die ich mit meinem eigenen Vater gemacht habe, mit meinen Großvätern und vielen anderen Vätern aus meiner Kindheit, Onkel, Lehrer, Pfarrer. Nicht zuletzt aber auch aus dem, was diese Väter und natürlich auch Mütter meiner Kindheit mir über den himmlischen Vater erzählt haben. So entstand ein ganz konkretes Vaterbild und ein Gottesbild aus der Kindperspektive. Dieses mein Bild war geprägt von dem angstvollen Bemühen, Gott gefallen zu wollen, ihm zu gehorchen und ihn auf keinen Fall zu enttäuschen, damit er mich nicht fallen oder gar verloren gehen lässt. Dieses Vaterbild hat sich komplett verändert, als ich vor 30 Jahren erstmalig Mutter wurde. Meine Beziehung zum himmlischen Vater bekam auf einmal eine ganz neue Dimension. Jetzt erlebte ich mit einem Mal eine mir bis dahin unbekannte Perspektive. Es war die Erfahrung von Elternschaft. Das war sozusagen ein Quantensprung in der Erkenntnis, denn es erweiterte meine Gotteserkenntnis in alle Richtungen, in die Länge und Breite und in die Höhe und in die Tiefe. Ich könnte es auch mit Hiob ausdrücken: Ich hatte vom Vater im Himmel nur vom Hörensagen gehört, aber jetzt hatte mein Auge ihn geschaut, das innere Auge. Durch ein solch ganzheitliches Erleben wie das Mutterwerden wurde mein inwendiger Mensch gestärkt, und hinter dieser Erfahrung kann ich nicht mehr zurück. Von diesem neuen Verständnis über das Wesen des Vaters möchte ich ein wenig erzählen. Seit knapp einem Jahr bin ich auch Großmutter. Als unser Enkel Silas gerade geboren war, sind wir natürlich hingefahren, um ihn zu begrüßen und ihn uns anzuschauen. Und wir stellten sofort fest: Boah, der sieht ja total seinem Papa Erik ähnlich. Kurze Zeit später sagte meine Schwester mir, dass Neugeborene am Anfang immer dem Vater ähnlich sehen. Das hätte den Sinn, dass der Vater eine Bindung zu seinem Kind aufbauen könnte. Bei der Mutter geschieht das natürlich schon während der Schwangerschaft. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber mir erscheint es durchaus plausibel. Ich erinnere mich noch gut an die Reaktion meines Mannes nach der Geburt unseres ersten Sohnes. Der war so euphorisch und so begeistert, dass sein damaliger Chef mir ein paar Tage später sagte: Wann kommt der denn wieder runter von seiner Wolke? Diese Begeisterung höre ich auch heraus, wenn bei der Taufe Jesu die Stimme des Vaters im Himmel ertönt: Das ist mein geliebter Sohn, schaut ihn euch an, wie er mir ähnlich sieht. Hört ihm zu, er sagt euch, wie ich bin. Und er gefällt mir so, ich bin total begeistert von ihm. Ein Vater sieht sich selbst in seinem Kind. Das Kind ist ihm ähnlich, es stammt von ihm. In Genesis 5 lesen wir: Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. Man könnte auch sagen, vom Menschen. An dem Tag, an dem Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Und dann heißt es weiter: Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild. Das war der Seth. Also, Vaterschaft heißt Kinder zeugen. Kinder, die dem Vater ähnlich sind, nach seinem Bild. Und das begeistert den Vater so sehr, dass er außer sich ist vor Freude. Der Vater identifiziert sich zu 100% mit seinem Kind. Es ist sein Kind. Darin liegt der ganze Wert des Kindes. Und der Vater liebt diesen Wert. Und selbst wenn ein Kind mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Behinderungen auf die Welt kommt, machen Väter und Mütter immer wieder diese erstaunliche Erfahrung: Das ist mein Kind, es stammt von mir und es gehört zu mir auf ewig. Ich liebe dieses mein Kind, es ist mir ähnlich. Ich kann das aus eigener Erfahrung so bestätigen. Mein drittes Kind, Joel, kam mit einer angeborenen Fehlbildung und einem Ganzkörperfeuermal auf die Welt. Das bringt mich zu einem weiteren Wesensmerkmal von Vaterschaft. Vaterschaft heißt auch, das volle Ja zum Leben des Kindes zu haben. Ich war beim ersten Anblick meines neugeborenen Joel ganz schön erschrocken. Und als die Ärzte weitere Untersuchungen machen wollten, um festzustellen, ob es auch an inneren Organen Fehlbildungen gibt, da habe ich mit allen Fasern meines Mutterseins gespürt: Ich will, dass dieses Kind lebt. Ich will, dass es ein gutes Leben hat. Dieser Aspekt wird auch bei den beiden Müttern deutlich, die von Salomo ein Urteil erwarten, welcher Mutter er das lebende Kind zusprechen wird. Salomo hatte ja vorgeschlagen, das Kind zu halbieren und jeder Mutter eine Hälfte zu geben. Die echte Mutter schreit auf. Sie will das Leben ihres Kindes um jeden Preis. Sie opfert sich selbst und ist bereit, ihr Kind in die Obhut der falschen Mutter zu geben, damit es nur ja am Leben bleibt. Das ist wahre Elternschaft. Das wahrscheinlich am hervorstechendsten Merkmal von Vaterschaft ist natürlich: Vaterschaft ist immer Beziehung. Ohne Kind gibt es keine Vaterschaft. Ich möchte gern zwei Besonderheiten dieser Beziehung herausstellen. Erstens, es ist eine vertikale Beziehung und zweitens, es ist eine ewige Beziehung. Was meine ich mit vertikaler Beziehung? Vater und Mutter haben das Kind hervorgebracht. Das Kind selbst konnte und kann nichts dazu beitragen, ihr Kind zu sein. Elternschaft ist etwas Aktives, etwas Schöpferisches. Kindschaft ist was Passives. Es heißt, sich beschenken zu lassen. Das findet sich auch wieder in den Begriffen zeugen und gebären und gegenüber dem geboren werden. Und zweitens, es ist eine ewige Beziehung. Und zwar vom Wesen her. Ewig, unkündbar. Welche andere Beziehung genießt ewigen Kündigungsschutz? Was muss ein Sohn, ein Kind tun, damit der Vater ihm die Kindschaft aufkündigt? Es gibt nichts, überhaupt nichts. Ich denke, das meint die Bibel, wenn von einem ewigen Bund Gottes mit den Menschen die Rede ist. Es ist diese lebendige Bindung des Vaters an sein eigenes Kind. Ich jedenfalls kann mir nichts vorstellen, was meine Kinder tun könnten, sodass ich sie nicht mehr als meine Kinder erleben würde. Selbst wenn sie krank, arm, erfolglos oder kriminell wären, sie bleiben meine Kinder, ich liebe sie und ich würde unendlich leiden, wenn es ihnen schlecht geht. Ich habe von einer Freundin mal den Satz gehört, einer Mutter geht es immer so gut wie ihrem unglücklichsten Kind. Das kann ich aus meiner Erfahrung wirklich bestätigen. Und ich glaube, das gilt auch für den himmlischen Vater. Ich habe in Jesaja 63 gefunden, sie sind ja mein Volk, meine Kinder. Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Er nahm sie hoch, sozusagen auf seine Arme, und trug sie alle Tage der Vorzeit. Was glaubt ihr, wie gut geht es dem himmlischen Vater? Wie viele unglückliche Kinder hat er, mit denen er mitfühlt und mitleidet? Und noch ein Aspekt von Vaterschaft ist mir außerordentlich wichtig. Ich habe 3 Kinder. In Familien mit mehreren Kindern kann man immer wieder das Phänomen der Eifersucht beobachten. Die Kinder wetteifern um die Zuwendung und Liebe der Eltern. Unser Joel hat als 5-Jähriger im Urlaub mal zum Papa gesagt, wenn ihr noch mal Kinder kriegt, dann will ich als Erster geboren werden. Er hatte wohl festgestellt, dass sein 6 Jahre älterer Bruder Vinzenz Privilegien hatte, die ihm verwehrt waren. Umgekehrt empfinden die Ältesten oft, dass die Kleinen mehr von den Eltern bekommen. In der Psychologie spricht man in diesem Zusammenhang auch von der Entthronung des Erstgeborenen, wenn ein Geschwisterchen geboren wird. Die kindliche Eifersucht um die Liebe des Vaters ist ein Motiv, das sich wie ein roter Faden durch die gesamte Menschheitsgeschichte zieht und auch durch die ganze Bibel. Rivalität um die Liebe des Vaters ergibt eigentlich nur Sinn, wenn es irgendeinen Wettbewerb zu gewinnen gäbe. Das heißt, wenn man sich durch irgendwelche besonderen Leistungen ein Vorrecht auf Privilegien erwerben könnte, wie zum Beispiel das besondere Ansehen beim Vater oder das Recht auf das Erbe oder das Recht auf die Vorherrschaft über die Geschwister. Das sind alles Themen, die in der Bibel bei Kain und Abel, Isaak und Ismael, Jakob und Esau und auch bei Josef und seinen Brüdern vorkommen. Kinder lesen an der Verteilung von Ansehen, Zeit und materiellen Gütern ab, wie groß die Liebe der Eltern ist. So lässt sich Liebe aber nicht messen. Liebe ist nicht aufteilbar. 10% für den Joel, 50% für den Vinzenz und dann bleiben noch so viel Prozent für Franziska. Das geht nicht. Die Liebe ist begründet durch das jeweilige Kind, durch seinen einzigartigen Wert, durch seine ureigene Dimension, die mit keiner anderen Dimension vergleichbar ist. Und für jedes Kind steht ein eigener, unendlicher Pool an Liebe zur Verfügung. Es geht nicht um Haben, um Können oder Machen, sondern um Sein. Ich bin Conny. Keiner auf der Welt kann so gut Conny sein wie ich. Und genau darin bin ich vom himmlischen Vater geliebt und wertgeschätzt. Weil er neben all den anderen Kindern auch eine Conny haben wollte, Und da kann jeder seinen eigenen Namen einsetzen. Was mich in diesem Zusammenhang besonders begeistert, Gottes erstgeborener Sohn, unser großer Bruder, hat sich selbst entthront und seine Privilegien nicht wie ein Raub festgehalten. Er, der Erstgeborene, beansprucht nicht das Erbe, sondern ist gekommen, um uns zum Miterben zu machen. Er entthront sich selbst, um die Geschwister, die sich in der Rivalität um den Thron zerfleischen, zum Vater zurückzuziehen. Der Wochenspruch, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen, zum Vater hinziehen. Der Fürst der Welt wird hinausgeworfen. Damit entthront Jesus den, der das Rivalitätsprinzip zum Lebensprinzip erhoben hat. Jesus ist vorausgegangen zum Vater in seine himmlische Welt, das haben wir gerade Himmelfahrt gefeiert, aber er lässt uns nicht als Waisen zurück. Er verspricht uns und hat sich selbst dafür verbürgt, dass am himmlischen Familientisch Platz genug ist für alle seine Kinder, ein jegliches nach seiner Art. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück zum Anfang. Mutterschaft am eigenen Leib zu erfahren, das war für mich der Beginn meines Exodus aus dem Frömmigkeitsägypten meiner Kindheit. So fing mein Weg in die Freiheit der Kinder Gottes an. Ich fühlte in mir immer weniger den Geist der Knechtschaft, aber immer deutlicher den Geist der Kindschaft, durch den ich rufe: Abba, Vater. Wenn wir in uns hineinhören, welche Stimmen sind da besonders laut? Du sollst, du musst, du darfst nicht. Oder hören wir die väterliche Stimme in Jesu berühmtem Gleichnis, in dem auch zwei Brüder um die Liebe des Vaters konkurrieren? Da sagt der Vater zu dem älteren, pflichtbewussten Sohn: Mein Kind, was mein ist, ist dein. Beide Söhne leben noch unter dem Geist der Knechtschaft. Ich glaube, die Wiedergeburt besteht darin, dass die Söhne aus ihrem Knechtschaftsverhältnis umdenken in das Kindschaftsverhältnis. Dass sie wieder als Söhne leben, statt als Tagelöhner, die für die Tagesleistung entlohnt werden. Metanoia heißt ja Umdenken, wird leider oft mit Buße oder auch mit Umkehr übersetzt. Der jüngere Sohn war zwar umgekehrt, hatte aber noch nicht umgedacht. Das wird deutlich, wenn er sagt: Vater, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein, aber mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Darauf geht der Vater überhaupt nicht ein. Für den Vater ist das ein kompletter Unsinn. Er sagt auch nicht: Ich vergebe dir. Er schließt ihn einfach in seine Arme und küsst ihn. So erlebt der Sohn sein Sohnsein. Er ist und bleibt Sohn und wird das in Zukunft hoffentlich nie mehr bezweifeln. Das kann man auch Versöhnung nennen. Und zum Schluss noch ein ganz kleiner Abstecher zum Volk Israel. Der Sohn Israel wird wiedergeboren, als er aus der Knechtschaft in Ägypten sozusagen durch den Geburtskanal des Schilfmeeres wie durch die Taufe hineingeboren wird in die Freiheit der Kindschaft. Wir können die Kindschaft gar nicht verlieren. Aber wir können so leben und so tun, als seien wir nicht Kinder, sondern Knechte. Ich jedenfalls möchte nicht mehr zurück in die Knechtschaft, sondern ich will als Kind fest gewurzelt bleiben in der göttlichen Familie. Das Familienband ist gegründet auf Liebe, fest gegründet auf Liebe und nicht auf Pflicht. Amen.